Bauchgefühl. Kinderwunsch ganzheitlich und selbstbestimmt. Der Podcast für deine Kinderwunschzeit.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jutta und heute bei mir im Podcast zu Gast Matthias Cebula. Matthias ist Heilpraktiker aus Bamberg und ist Spezialist für das Thema Elektrosmog und hat da einfach unglaublich viel Erfahrung sammeln können und im Umgang damit weiß gut Bescheid und ist auch ein Experte zum Thema Ernährung. Matthias und seine Frau Daniela betreiben die Internetplattform Die Praxis Family. Und die beiden hatten auch selbst jahrelang einen Kinderwunsch. Also ein ganz kompetenter Gesprächspartner heute zum Thema Kinderwunsch ganzheitlich betrachten.
Hallo Matthias, ich grüße dich. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, beim Podcast dabei zu sein, beim Podcast Bauchgefühl. Und ich habe dich eingeladen, weil ich dir und deiner Familie, der Praxis Family, auf Instagram folge und euch da schon eine Weile beobachte und sehr inspiriert bin und inspiriert werde, was ihr dort teilt und wie ihr über euren Weg berichtet. Du bist als Heilpraktiker tätig. Mhm. Ihr habt als Familie eine Praxis im schönen Bamberg. Da sieht man auch immer mal was bei euch. Und das bist du aber nicht schon immer. Als Heilpraktiker gehst du ja ganzheitlich an deine Themen, an die Themen deiner Patienten heran. Und das ist für mich ein Herzensanliegen und ist für mich selbstverständlich in der Kinderwunschhilfe, die Dinge ganzheitlich zu betrachten. Und das ist auch das, was ich mit meinen Interviewpartnern und mit meinen Kanälen teilen möchte. Und also war es für mich ganz klar, dass wir irgendwie harmonieren und gemeinsam uns unterhalten sollten. Und mich würde jetzt erstmal interessieren, wie bist du zu deiner Berufung gekommen, beziehungsweise wie hat sie dich gefunden und welche Rolle spielt Ganzheitlichkeit in dem, was du tust?
Ja, ich auch begrüße erstmal alle Zuhörer und Zuschauer. Hallo Jutta, das ist schön, dass ich dabei sein darf. Freut mich sehr. Wir haben uns sehr gefreut über die Einladung, die Daniela und ich. Ich mache jetzt das Interview, die Daniela betreut gerade unsere Kinder. So, wir müssen das immer ein bisschen aufteilen, aber wir sind natürlich da einer Meinung, ziehen an einem Strang, machen diese Praxis-Family natürlich gemeinsam. Der Werdegang, also mein Werdegang ist ein spannender Werdegang, wenn ich das so Revue passieren lasse. Ich habe ganz viele Dinge gemacht, getan und hätte nie gedacht, dass ich irgendwann mal in einem heilerischen Bereich lande. Das war so ganz weit weg damals. Mhm. Ich war bei der Bundeswehr, ich war im fliegerischen Dienst als Offizier. Ich habe danach studiert, ich habe Wirtschaft studiert, habe dann aber gemerkt, das ist irgendwie nicht meins, ähnlich wie mit der Bundeswehr, das war irgendwie nicht meins. Und habe mich dann weiterentwickelt und gemerkt, ich berate gerne Menschen und habe dann Pädagogik studiert mit dem Schwerpunkt Ernährungspädagogik und Psychologie und Erwachsenenbildung und bin dann ins Coaching gegangen und habe dann lange als Coach gearbeitet. Und diese Persönlichkeitscoachings, die haben mir am meisten Spaß gemacht. Also die Trainings und so waren auch gut, die ich mit Gruppen gemacht habe, aber so dieses 1:1, das fand ich immer am stärksten. Und da habe ich aber schnell gemerkt, da stoße ich irgendwie mit diesen Coaching-Methodenkoffern an meine Grenzen, weil ich ja gerne den Menschen tiefer helfen möchte. Und parallel dazu hatte ich diverse Nebentätigkeiten, die ich immer gemacht habe, um Studium zu finanzieren, um irgendwie zu Geld zu kommen. Und ich bin einer Leidenschaft gefolgt, die ich seit meiner Kindheit habe. Ich bin Kung-Fu-Meister und ich habe eine Kung-Fu-Schule eröffnet. Und das habe ich quasi parallel gemacht. Die musste ich allerdings mittlerweile vor 3 Jahren, habe ich die verkauft an meinen besten Schüler, weil ich zeitlich nicht mehr dazu komme. Aber das war so meine Herzensaufgabe. Und ich habe immer versucht, diese Brücke zwischen Ost und West zu schlagen. Also diese östliche Philosophie des Denkens mit diesem ganzheitlichen Denken, dem daoistischen Denken, dieses Einbeziehen aller Elemente, dieses friedvolle Handeln. Und dann kombiniert mit dem Westlichen, dem Wissenschaftlichen, diesem Klaren. Und aus dieser Kombination heraus ist sehr viel eingeflossen schon in mein Coaching und eben in das, was ich jetzt mache. Ich habe einfach entdeckt, im Rahmen des Coachings habe ich versucht, ein Buch zu schreiben. Das hieß Der Krieger des Lebens. Das war so ein Seminarprogramm, so ein Wochenendseminarprogramm, was ich gemacht habe und das sollte ein Buch werden. Und bei der Buchrecherche habe ich dann gemerkt, dass ich, also ich bin ja auf ein Buch von meinem jetzigen Lehrer und Mentor gestoßen, auf den Dr. Klinghardt. Und habe gemerkt, dass der irgendwie in seinem Buch auf Seite 4 oder 5 das gleiche Schaubild entwickelt hat, das ich mir über Jahre entwickelt habe. Ich habe mich maßlos geärgert. Das kann doch nicht sein. Jahrelange Recherche und Forschung irgendwie für die Katz. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, der Mann hat einfach 30 Jahre Vorsprung und ist so ein genialer Kopf. Und dann habe ich mein Haupt gesenkt und bin in die Lehre. Und das war das Beste, was ich tun konnte. Und ich durfte dann von ihm lernen und habe ganz viel mitbekommen, dazugelernt und habe dann irgendwann gemerkt, okay, jetzt habe ich hier echt ganz viel Fähigkeiten, Menschen zu helfen. Und dann kam halt der rechtliche Punkt, um das machen zu dürfen, brauchte ich den Heilpraktiker. Dann habe ich die Heilpraktikerausbildung gemacht, erstmal den kleinen, den psychologischen, dann den großen, den medizinischen. Und ja, und dann habe ich die Praxis eröffnet und dann lief das jetzt seit über 10 Jahren mittlerweile, läuft es gut. Und der Ansatzpunkt von Dr. Klinghardt ist die sogenannte Regulationsmedizin. Das heißt, es geht darum, dass der Körper gut reguliert. Dann ist er gesund. Und alles, was die Regulierungsfähigkeit stören könnte, ist quasi ein Faktor für Krankheit oder für irgendwelche Symptome oder dafür, dass Kinderwunsch nicht klappt oder andere Dinge. Und so kommt dieser ganzheitliche Aspekt dann quasi damit rein, was mich damals ja auch sehr angesprochen hat. Das heißt, es geht von der Psyche über die ganzen biophysikalischen Stressoren wie Elektrosmog oder geopathische Einflussfaktoren oder der allgemeine Stress im Alltag, den wir haben, über Vergiftungen, die wir haben können, Keime, bestimmte Mängel, strukturelle Themen im Körper. Also spielt irgendwie alles mit rein. Und natürlich auch so diese Philosophie, die Haltung im Leben spielt mit rein. Und so hat sich das Ganze ergeben. Ja, meine Frau hat da am Anfang, also die ist vom Anfang an dabei, die ist vom ersten Tag dabei. Wir sind mittlerweile, das ist gar nicht genau, ich glaube 13 Jahre verheiratet oder so. Also das heißt, sie hat zum ersten Tag mitgemacht, mitgetragen, war noch in ihrem alten Beruf drin und hat aber schon parallel die ganzen Ausbildungen mitgemacht und ist dann jetzt auch rausgeeist irgendwann vor, ich glaube, 3 Jahren, 4 Jahren und ist in der Praxis mit angestiegen als Therapeutin auch. Und wir machen das gemeinsam.
Genau. Wie schön. Wie großartig, gemeinsam so eine Berufung auch zu haben. Das ist toll. Du hast auch das Thema Kinderwunsch jetzt gerade schon mal mit einfließen lassen. Mhm. Und mich würde jetzt interessieren, aus deiner Sicht, wie sollte man sich optimal schon mal vorbereiten, wenn man plant, eine Familie zu gründen oder auch versucht, andere Wege zu gehen. Viele der Hörer sind ja schon in einem langen Prozess und die Flut an Informationen, die das Netz liefert, immer zu einzelnen Aspekten, die ist gigantisch. Also achte bei der Ernährung auf dies oder das, lass das weg, nimm an Globuli dies oder das. Mhm. Also es ist Wahnsinn, was auf die Leute einströmt und das kann ja überfordern und ich finde, allein das kann schon so einen Stress auslösen, der wieder völlig kontraproduktiv ist. Ja. Was würdest du aus einer ruhigen, so wie ich das auch aufnehme, was du verbreitest, aus einer ruhigen, ganzheitlichen Sicht sagen, wie kann man sich erstmal vorbereiten? Wie kann man erstmal losgehen, es ganzheitlich zu betrachten und worauf sollte man achten in der Kinderwunschzeit, sowohl Männer als auch Frauen?
Also das Entscheidende ist, dass diese vielen, vielen Ratschläge, die es da so gibt online, die sind zwar oft gut gemeint und auch durchaus richtig, aber sie passen halt nicht für jeden. Also es ist nicht individuell. Man kann das selten pauschalisieren, aber bestimmte Dinge kann man schon pauschalisieren. Wir nennen das diese Preconceptional Healthcare. Das ist so das neuenglische Wort, oder neudeutsch oder wie auch immer. Das heißt, wir betreuen viele Paare, die wirklich so vor der Schwangerschaft stehen, die also entweder zum ersten Mal mit dem Gedanken spielen, ach ja, jetzt wäre es soweit, was muss ich denn beachten? Oder natürlich in leidlicher Folge, die das schon seit ein paar Jahren versuchen und es klappt einfach nicht. Und dann kommt der Hilferuf, was kann ich denn tun? Und das A und O ist zunächst mal, dass wir uns bewusst sein müssen, dass so ein Organismus ja einem großen Stress unterliegt, den wir heutzutage ihm aussetzen. Das heißt, bei Mann wie Frau spielt es eine Rolle, wie stark sind die Giftstoffe im Körper. Also da spielen allen voran die Schwermetalle eine Rolle, Quecksilber, Cadmium, Blei, aber auch das Leichtmetall Aluminium, gerade das Aluminium. Aluminium steht in einer starken Verbindung, die Fruchtbarkeit zu durchbrechen oder zu unterbrechen und dafür zu sorgen, dass es keine gute Fruchtbarkeit gibt. Also dass Spermium und die Eizelle nicht gut zusammenkommen können. Und da steht im Vordergrund eine Entgiftung. Das heißt, wir prüfen hier in der Praxis, prüfen wir nach, gibt es Giftstoffe im Körper? Und wenn ja, welche und wie können wir sie entgiften? Und wir zeigen aber auch, wir haben so ein System entwickelt, das Dr. Mama-System. Wir zeigen also Menschen auch, wie sie das selber machen können, wie sie selber testen können, um sich zu entgiften. Und das ist so der.
Das heißt, Zuhörerinnen, Zuhörer könnten sich auch mit diesem System an euch wenden, das von euch also erlernen und ja, wirklich auch selbst ins Handeln kommen.
Genau, das ist so der Hauptgrund. Wir wollen gerne die Selbstermächtigung. Wir wollen jeden in die Lage versetzen, alleine zurechtzukommen. Das ist, finde ich, heutzutage unabdingbar.
Ja.
Wir brauchen heute diese Fähigkeiten, alleine eigenverantwortlich zurechtzukommen. Und das ist, finde ich, Gold wert. Also ich freue mich immer über jeden Patienten, den ich nicht mehr in meiner Praxis sehe, in Anführungszeichen, weil er das alleine kann. Das ist natürlich großartig. Und dann klopfen wir uns immer auf die Schulter und dann heißt auf zum Nächsten. So. Ja, das ist das Thema Entgiftung. Also das spielt eine große Rolle. Das zweite große Thema ist das Thema Elektrosmog. Das wird von vielen noch nicht so sehr ernst genommen. Gerade die Generation X, die jetzt so, ne, so die 2000er-Generationen, die jetzt so aufwachsen, oder auch so die 90er-Generationen, die sind halt groß geworden mit dem ganzen Thema, mit dem Funk, mit dem Handy, mit dem WLAN. Und aber gerade für die Generation ist es wichtig, noch mehr die Aufmerksamkeit zu haben, dass das nicht gesund ist, was wir da machen. Na, die Menschen, die in den 70er, 80er Jahren geboren sind, die kennen noch gut 10, 20 Jahre ohne Funk, können sich das noch gut vorstellen, wie das war. Und wussten auch oder wissen auch, das war gut, das war okay, das war angenehm, so zu leben. Aber die jüngeren Generationen können sich das kaum noch vorstellen, wie das irgendwie ist ohne den ganzen Funk. Aber es ist wichtig, die Technik zu nutzen, das ist in Ordnung. Nur wir müssen aufpassen, dass sie uns nicht kaputt macht. Und gerade der WLAN-Funk zu Hause ist ein großes Hindernis für die Zellen. Wir machen uns unsere Zellen kaputt. Also einmal die Spermienzellen, aber auch die Eizellen. Das zweite große Problem ist das Handy. Also wir verbieten allen Männern, genauso wie den Frauen, das Handy irgendwie in der Nähe vom Unterleib zu tragen, weil das die Spermien zerstört und auch die Eizellen zerstört. Man darf sich das nicht so vorstellen, dass die Spermien jetzt irgendwie zerplatzen und weg sind, sondern es gibt Fehler an der DNA. Die Spermien reproduzieren sich, alle 70 Tage gibt es neue. Und diese 70 Tage sind die quasi um Einfluss vom Handy. Das heißt, wenn ein Mann sein Handy regelmäßig in der Hosentasche hat, dann werden die Spermien regelmäßig bestrahlt mit mit Mikrowellen. Und diese Mikrowellenstrahlung, man darf das nicht vergessen, in der Krebstherapie wird das gezielt benutzt, um gezielt Zellen zu zerstören. Das ist zwar eine andere Stärke, ja, das ist eine andere Gewichtigkeit, aber auch wenn es schwach ist, ist es trotzdem störend. Und das bedeutet, es gibt an der DNA Fehler und dann kann eine DNA vom Mann nicht mehr mit einer DNA von der Frau zusammengefügt werden. Da fehlen dann einfach bestimmte Moleküle, dass das zusammenpasst. Und dann wird es regelmäßig abgestoßen. Es gibt regelmäßig einfach keine Schwangerschaft oder eine nur zu kurze Schwangerschaft. Und das ist ein wichtiger Aspekt. Also das heißt absolute Handykarenz um den Unterleib herum. Und das WLAN muss aus sein, am besten den ganzen Tag, aber im Idealfall vor allen Dingen in der Nacht. Weil in der Nacht finden diese ganzen Neubildungsprozesse und Reproduktionsprozesse statt von den Zellen. Die Eiweißproliferationen, die ganzen Enzymbildungen, das ist alles, was in der Nacht stattfindet. Und wenn da dann das WLAN reinfunkt, blöderweise mit der gleichen Sprache, die auch die Zellen benutzen, dann gibt es da Störungen. Also das ist der zweite große Aspekt neben dem Entgiften. Diese beiden Sachen, Hygiene mit den Toxinen und Hygiene mit dem Funk. Wenn man das schon mal beachtet, ist man schon mal einen großen Schritt weiter.
Und das sind Dinge, die man, wie du es auch sagst, wo ihr auch drauf Wert legt und was auch mein Ansatz ist in dem, was ich tue, auch gerade in der Aromatherapie, Selbstermächtigung. Das sind Dinge, die man selbst tun kann.
Unbedingt.
Und gibt es so viel. Was, das sind zwei sehr konkrete Sachen, die du da empfohlen hast und über die sich jeder informieren kann und auch wie er das umsetzen kann. Das ist ja gar nicht so schwer. Ihr zeigt das ja auch immer bei euch, wie ihr zum Beispiel mit dem Thema WLAN umgeht und so weiter. Da kann man ja mal wunderbar gucken auf eurem Instagram-Account beispielsweise, die Praxis-Family, und verlinke ich natürlich alles noch. Wie stehst du zu diesen anderen Dingen, ja, wo die meisten zuerst ansetzen? Das ist das Thema Ernährung. Mhm. Das sind so die ersten Dinge, die jeder für sich versteht, nachvollziehen kann und auch umsetzen will. Muss man da, soll man da sehr rigoros sein? Oder spielt auch sowas wie Genuss eine Rolle, um sich insgesamt wohlzufühlen? Und das ist ja nun mal auch sehr unterschiedlich, was Genuss heißt. Und mir ist auch bewusst, man kann das auch ein bisschen steuern und da seine Geschmacksnerven wieder auf andere Dinge fokussieren und genießen lassen. Wie siehst du das?
Da spielen jetzt zwei Dinge mit rein. Das eine ist wieder der Aspekt der Gesundheit und das andere ist der Aspekt des Stresses. Zum einen ist es so, dass es natürlich wichtig ist, sich gesund zu ernähren. Jetzt kann ich aber, das habe ich in der Praxis regelmäßig, wenn ich in der Anamnese die Patienten frage, und wie läuft's, wie ernährst du dich? Ja, gesund. Und dann kommen 10 verschiedene Antworten. Für den einen ist es gesund, wenn er Biofleisch isst und Vollkornbrot. Der nächste, für den ist es gesund, wenn er nichts aus der Tüte vom Supermarkt isst. Der nächste ist gesund, wenn er sagt, er isst Rohkost, nur Rohkost. Also das heißt, das Verständnis für gesund ist natürlich hoch unterschiedlich. Es ist teilweise auch sehr individuell wieder, weil es hängt sehr vom Körper, vom Organismus ab, von unseren Darmbakterien, die wir entwickelt haben. Jeder hat eine andere Art von Darmbakterien, Stempel, das Mikrobiom. Das ist sehr individuell und unterschiedlich können wir eben auch Essen verarbeiten oder nicht. Das kann man ein bisschen erziehen, das Mikrobiom. Das ist schon möglich, dass man das Mikrobiom auch anpasst und verändert. Das braucht halt ein bisschen eine Ausdauer dann. Das geht, aber entscheidend ist, glaube ich, da auch wieder, dass wir uns überlegen, was macht denn dieses Essen, das wir zuführen, in unserem Körper. Und das eine, was wichtig ist, dass es uns nicht vergiftet. Also damit schließt es schon mal sämtliche Sachen aus, die irgendwie chemisch weiterverarbeitet sind oder künstlich verarbeitet sind. Die sollten wir möglichst rausschmeißen aus dem Essen. Dann geht es darum, dass wir möglichst gute Nährstoffe abbekommen. Das heißt, es sollten also Essen sein, das noch nährstoffhaltig ist, nicht irgendwie totgekocht ist oder ja, aus irgendeiner Retorte kommt, so konventionell. Das sollte schon im Idealfall, wenn es geht, Bioqualität haben. Da sind die Nährstoffe noch mit am reichhaltigsten. Das ist das Optimum. Und dann kommt man so in diese Essensrichtungen. Wir stehen in der Praxis aus der Erfahrung, die wir gemacht haben. Mit hunderten Patienten stehen wir für eine pflanzliche Ernährung. Also wenn wir sagen, okay, je weniger tierisches, umso besser. Weil man kann alles über Pflanzen bekommen. Das Entscheidendste ist aber, unserer Meinung nach, sind die Milchprodukte und der Weizen, / das Gluten. Also nicht jeder ist komplett glutenunverträglich. Viele sind nur Weizen unverträglich, eigentlich die meisten. Ich kenne niemanden, der Weizen, unsere neuen, modernen Weizen, wirklich noch verträgt. Viele vertragen noch so 50-50, vertragen noch Dinkel oder Roggen. Aber diese beiden Nahrungsgruppen, also Milchprodukte und diese glutenhaltigen Lebensmittel, haben die Eigenschaft, dass sie das Immunsystem sehr stark triggern. Und das ist ein Problem wieder, wenn ich schwanger werden möchte. Wenn mein Immunsystem zu stark auf HAB-8-Stellung ist, dann hat es in dem Moment, wo es kämpft und immer zu arbeitet und macht und tut, hat es gar kein Interesse daran, jetzt schwanger zu werden. Es muss ja kämpfen. Und da haben wir schon viel erreicht, indem man die Ernährung ein bisschen umstellt und anpasst in der Richtung. Was natürlich auch sehr gesund ist, trotz allem, ist, wenn man verzichtet auf Fleisch, auf Fisch, auf die Eier, weil das einfach dazu führt, dass wir falsche Wachstumsfaktoren im Körper haben. Die Blutgefäße reagieren anders, wenn wir Fleisch essen, die ziehen sich zusammen, die verengen sich. Das kann wiederum dann auch dazu führen, dass wir vielleicht nicht gut schwanger werden können. Aber das ist eher sekundär. Primär ist wirklich, sind diese sogenannten allergenen Lebensmittel. Und das heißt aber nicht, dass wir jetzt eine Allergie gegen Gluten haben müssen, die der Arzt feststellt. Das kann der nämlich oft gar nicht feststellen. Das sind meistens diese Unverträglichkeiten. Das heißt, es ist schon so, dass es eine Immunreaktion gibt, aber eben nicht die, die sich im Blut zeigt. Also häufig habe ich Patienten, die kommen vom Arzt und sagen, nö, sie haben nichts gegen Gluten. Und dabei ist es trotzdem eine sehr starke Glutenreaktion, die wir da sehen. Und das ist so bei der Ernährung entscheidend. Ob es jetzt Rohkost ist oder Kochkost oder in welchen Anteilen, das ist im Grunde sehr individuell. Da darf man auf sich selber hören. Da muss man jetzt nicht zwanghaft werden. Und das ist eben der zweite Faktor mit dem Stress. In dem Moment, wo mich das total stresst, dieses Essen, dieses Essensthema. Gerade wenn ich jetzt sage, okay, ich muss jetzt so essen, damit ich schwanger werde. Nee, das funktioniert nicht. Also der Stress ist nicht gut. Es ist auch nicht gut, sich total fahren zu lassen und zu sagen, ich esse jetzt nur noch Milchschokolade, weil ich da Lust drauf habe, ich wieder schwanger werden. Auch das ist falsch. Es macht Sinn, dann ein gesundes Gefühl zu entwickeln für, was ist gut für mich. Das brauchst du, glaube ich, wirklich.
Aus deiner, eurer Erfahrung heraus, ja, welche Rolle spielt denn da sowas wie das Bauchgefühl in unserem Fall, wortwörtlich, also auch sowas wie Intuition, auch wie jetzt beim Thema Essen ist das natürlich eine Sache, da hat man ja Appetit, Gelüste unter Umständen, aber auch in allen anderen Bereichen. Also sei es sowas wie, ich fühle mich unwohl, ich habe das Gefühl, irgendwas stimmt in dem und dem Bereich nicht, beziehungsweise ja, wir wissen ja immer sehr schnell, was uns nicht gut tut. Das merken wir ja sehr oft, drücken das auch sehr oft weg. Das ist auch eine Erfahrung, die, glaube ich, viele kennen und viele machen. Aber dann den Schritt zu gehen und etwas zu verändern, das ist dann oftmals sehr schwer. Aber plädierst du dafür, diese Intuition, dieses Bauchgefühl schon noch ein bisschen ernster zu nehmen? Und wie geht man denn dann damit um? Es ist ja erstmal nur ein Gefühl und dann gehe ich damit im Grunde zu euch, zu den Fachleuten, und könnt ihr da auch mit solchen Angaben überhaupt irgendwas anfangen?
Also das Bauchgefühl ist bei uns, für mich als Therapeut, schon vom ersten Tag an war das Bauchgefühl immer schon so das eigentlich die oberste Priorität. Das heißt, wenn ich einen Patienten hier habe oder eine Patientin, die zu mir sagt, also vom Bauchgefühl her glaube ich, dies und das ist schuld an meinen Symptomen. Ich habe hier einen seltsamen Hautausschlag. Ich glaube, dass der Streit mit meiner Mutter daran schuld ist. Auch wenn es jetzt verrückt klingt. So kommen die oft her mit irgendwelchen Themen, die Patienten. Und ich nehme das immer absolut als erste Priorität. Und wir testen das dann. Und das ist das Schöne jetzt, die Kombination aus dieser Testmethode mit dem Bauchgefühl. Weil wir können dann gucken, stimmt es oder nicht? Bestätigt sich das oder nicht? Und ich kann jetzt schon sagen, meist zu 80% bestätigt sich so ein Bauchgefühl. Und noch viel wichtiger wird es für mich in der Folge der Behandlungen. Wenn wir dann ein Protokoll aufstellen, ein Patient kommt dann zu mir und sagt, also diese Kräutermittel oder dieses Globuli oder was auch immer, diese Entgiftungsmittel, also ich habe das jetzt genommen 3 Wochen und dann habe ich irgendwie das Bauchgefühl gehabt, ich brauche das nicht mehr oder ich vertrage das nicht mehr. Dann testen wir das nach und meistens stimmt es. Meistens ist es korrekt. Und das finde ich gut. Und das honoriere ich dann auch. Das wird dann auch gewertschätzt und sollte es auch. Aber ich weiß, ich bin da einer von wenigen. Also die Naturheilkundler sind da eher noch geneigt, das Bauchgefühl mit zu beachten. Die Schulmediziner, die lächeln da nur müde drüber und wollen dann ihre Blutwerte sehen oder was auch immer und nehmen das nicht so wirklich für voll. Das Entscheidende bei solchen Sachen wie beim Essen, da ist die Schwierigkeit, dass wir überhaupt nicht entscheiden, worauf wir Appetit haben. Das ist wichtig, dass wir uns das ganz, ganz stark in den Kopf meißeln. Nicht wir entscheiden über den Appetit. Nicht wir entscheiden über den Hunger. Die erste Entscheidungsinstanz über unseren Appetit ist das Mikrobiom im Darm. Unsere Darmbakterien haben Hunger. Und die steuern den Appetit. Und dann kommt als zweite Instanz hinzu unsere Körperzellen, die entsprechend auch Bedarfe haben und die melden dann auch ans Gehirn ihren Bedarf. Und dann kommt aber unser Gehirn mit seinen Gewohnheiten dazu, weil das Gehirn ist ja das, was unsere Hand zum Mund bewegt. Oder unsere Hand im Einkaufswagen vom Regal in den Einkaufswagen bewegt. Das macht das Gehirn. Das Gehirn muss also diese Signale vom Mikrobiom und von unseren Körperzellen irgendwie deuten und macht daraus jetzt eine Handlung. Und wenn wir jetzt Hunger haben auf was Süßes und unser Gehirn ist groß geworden im Süßigkeitenladen, dann greift das automatisch zu Bonbon und Schokolade. Obwohl es wahrscheinlich einfach nur Kohlenhydrate braucht, stärkehaltige Kohlenhydrate, wie zum Beispiel aus einer Kartoffel oder einer Süßkartoffel oder einer Karotte oder aus Haferflocken. Und dieser Jeeper auf süß, den kann man befriedigen, indem man dann sowas isst und dann ein bisschen wartet. Und dann ist der weg. Und das ist Training, das muss man lernen. Manche haben das Glück, dass sie vielleicht Eltern hatten, die da schon drauf geachtet haben, die quasi schon von vornherein eine gute, gesunde Küche hatten, wo man auch mal echte Lebensmittel gekocht hat, ne, so wie aus der Gemüsetheke oder vom Obst und so, und das einfach da gemacht hat, zubereitet hat. Das heißt, da konnte das Mikrobiom und die Körperzellen und das Gehirn synchron lernen, ah ja, wenn ich jetzt eine Karotte esse, kriege ich das, was ich brauche. Oder wenn ich jetzt einen Apfel esse, habe ich das, was ich brauche. Und nicht, wenn ich jetzt eine halbe Tafel Schokolade esse oder wenn ich die Gummibärchen esse oder so, habe ich das, was ich brauche. Das ist wichtig. Das Gleiche gilt für Chips oder andere Dinge, die so deftig sind. Chips ist oft nur ein Bedarf nach bestimmten Fetten. Aber die Chips ist das Falscheste, was ich essen kann, wenn ich Fette will. Weil die ja total verkorkst sind, die Fette, und mich krank machen. Also ist besser, ich esse irgendwas mit Nüssen oder Avocado oder Oliven. Nur das reagiert halt nicht so schnell und sofort. Das heißt, ich sollte es am Alltag in meinen Mahlzeiten integrieren. Und dann kommt dieser Heißhunger überhaupt nicht auf. Und das kann man natürlich spezifisch schauen, wenn jetzt Menschen Heißhunger haben auf bestimmte ungesunde Sachen. Und womit kann ich das irgendwie kompensieren oder was braucht der Körper eigentlich wirklich? Das heißt, diese Intuition beim Essen ist wichtig. Das sollte dann auch am Ende der Maßstab sein. Aber es ist auch entscheidend, dass ich zu Hause meine Regale leer mache von diesem ganzen Müll, nur gute Sachen reinstelle und mich dann davor stelle und sage, okay, Körper, worauf hast du jetzt Lust? Was willst du jetzt haben? Diese Datteln oder die Feigen oder was Frisches oder irgendwie ein bisschen Gemüse oder soll ich dir was aus Avocado machen? Und dann fängt es an und wird gesund, die Intuition. Dann habe ich eine gute Chance.
Und ist das dann auch das, wovon du vorhin sprachst, diese im Darm, diese Veränderung in den Bakterienstämmen zu bewirken, ja, dass man da ansetzt?
Ja, definitiv. Also das ist dann die Möglichkeit, dass ich meine Bakterien ein bisschen umerziehe. Mhm. Es gibt dann diesen Umerziehungsprozess, wenn ich jetzt von dem einen Extrem ins andere sofort überspringe, also ich sage mal von Tiefkühlpizza und McDonald's zu Rohkost, Bio, vegan. Wenn ich so einen Sprung mache, dann merkt das der Körper. Das dauert dann ein paar Wochen, vielleicht sogar Monate, wo ich merke, boah, ich komme nicht in meine Energie, ich habe ständig Heißhunger, mir geht es nicht gut, ich fühle mich auch von der Psyche nicht mehr gut, ich will mal wieder fröhlich sein. Das hat alles damit zu tun, dass ich meine Darmbakterien, die bestrafen mich, die sorgen dann dafür, dass ich, weil ich ja nicht das esse, was sie wollen, dann senden die Neurotransmitter oder induzieren die Neurotransmitter, die mich dann schlecht fühlen lassen. Und wenn ich nur einmal in so eine Tiefkühlpizza beiße, dann habe ich sofort alle Glücksgefühle und weiß, also für mich ist das ganze Gesunde nichts und ich muss das essen. Aber es ist eigentlich nur an der Nase herumgeführt. Wenn man da standhaft ist und das nach und nach hinkriegt, funktioniert es. Dann klappt das. Das geht bei einigen schneller, bei anderen dauert es länger.
Ich kann das absolut bestätigen. Ja,
bis zum gewissen Grad. Was ich jetzt rausgefunden habe, mit uns selber, aber auch mit vielen Patienten, dass dieses Thema sich am Ende nur noch abspielt zwischen Rohkost und Kochkost. Also es geht gar nicht mehr um diesen ungesunden Müll, sondern es geht eher darum, esse ich jetzt viel mehr roh oder esse ich das viel mehr gekocht? Und da ist es dann so, dass die Bakterien, die Darmbakterien, wir dürfen nicht den Fehler machen, nur weil wir es irgendwo gehört und gelesen haben, dass wir versuchen, hundertprozentige Rohköstler zu werden, wenn unser Mikrobiom dafür nicht geeignet ist. Wir haben nun mal Darmbakterien mitbekommen von unserer Mutter vor allen Dingen und von der Ernährung der ersten ein, zwei Jahre. Und diese Darmbakterien sind geprägt wie ein Stempel. Das heißt, wenn ich jetzt ein Verhältnis habe, sagen wir mal von 50-50, 50% Rohkost, 50% Kochkostbakterien, dann ist es so, dass die beide bedient werden wollen. Ich kann jetzt schon das umerziehen auf 80-20, aber ich werde nie alle Kochkostbakterien wegkriegen. Das bleibt, die bleiben da. Und das ist auch wichtig zu wissen, dass ich dem gerecht werde und nicht versuche, fanatisch zu werden mit der Ernährung.
Das ist hochinteressant, Matthias, Wahnsinn. Und ich fühle mich, ja, du hast quasi das beschrieben, was wir auch hier erlebt haben. Mein Mann und ich sind vor Jahren auch vegan umgestiegen. Und er hat aber angefangen mit Glutenverzicht. Ich will das vielleicht hier an der Stelle mal erwähnen, weil er sich einfach nicht mehr wohlgefühlt hat an seiner Haut und gesagt, ich will so nicht mehr. Und hat auch überlegt, womit, und Gluten war das erste. Und der hat es nämlich sehr radikal gemacht. Okay. Und hat sich tatsächlich eine ganze Weile auch nicht gut gefühlt damit, aber war informiert und wusste irgendwie, ich muss das durchhalten, das kommt schon in die Gänge. Und dann war das auch so. Und von dem Tag an, es war nicht ein Tag natürlich, aber man konnte zusehen, wie der aufblühte, wie der sich körperlich auf einmal ganz anders wieder entwickelt hat und sich wohlfühlte. Und ich habe das langsamer gemacht und hatte dadurch nicht diesen Abfall. Ja. Ja, also ich kann das absolut bestätigen und ich kann auch das bestätigen mit diesen Heißhungersachen und diesem Süß, als ich dann auch konsequent diese Zuckerdinge weggelassen habe, das ist überhaupt kein Problem, wenn man das einmal eine Weile durchhält.
Wenn man weiß, wie, was manche machen, viele machen den Fehler, dass sie da nicht dran denken, dass sie sich selbst dann zu streng behandeln wollen und das explodiert dann, das geht dann nach hinten los. Mhm. Also es ist schon wichtig, dass man weiß, ich brauche Süßes und dass man dafür was findet zum Kompensieren. Ja. Und dann gesund süß ist, also gesund nascht. Das ist dann okay, das funktioniert dann schon.
Schön. Ich würde jetzt gerne mal auf das Thema Reproduktionsmedizin kommen. Mhm. Viele Paare wenden sich dann an Kinderwunschkliniken und sind aber offen für eine Begleitung auch dieser Prozesse. Was würdest du empfehlen Paaren, die diesen Weg gehen wollen, die den jetzt aus welchen Gründen auch immer für sich als den richtigen Weg ausmachen, aber was können die trotzdem selbst noch tun? Weil in so einem Prozess drin ist man doch sehr, sehr fremdbestimmt. Ja. Und ich glaube, für die Psyche ist es zum einen wichtig, da noch selbst aktiv etwas tun zu können. Und tatsächlich vermute ich auch und bin mir ziemlich sicher, dass man auch tatsächlich etwas Gutes tun kann.
Also natürlich spielen auch da wieder erstmal die ganzen körperlich-medizinischen Dinge eine Rolle, wie die Entgiftung, die Ernährung, aber auch zu gucken, gibt es chronische Infektionen im Körper, also sind Parasiten im Körper, die Schwangerschaften verhindern können, gibt es Bakterien im Körper. Und da bitte nicht auf die Ärzte verlassen, weil die finden das nicht. Also das ist auch wieder mit der Testmethode souverän findbar. Die Ärzte gucken nur auf Antikörper im Blut oder machen vielleicht, wenn sie drauf kommen, mal eine Stuhluntersuchung, aber selbst die sind oft nicht aussagekräftig. Das heißt, man muss da wirklich prüfen, gibt es irgendwelche Keime, die in Verbindung stehen, damit es Schwangerschaften nicht entstehen können. Denn dann funktioniert nichts, da funktioniert auch die Reproduktionsmedizin nicht wirklich. Dann also nistet sich die Eizelle nie ein oder so, das gibt es dann auch solche Sachen. Und dann gibt es einen ganz, 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 ganz entscheidenden Aspekt, neben diesen ganzen Dingen und guter Ernährung und allem drum und dran, das ist die Seele. Das ist der seelische Aspekt und zwar einmal das, was ich selber erlebt habe in meinem Leben und das, was familiensystemisch eventuell eine Rolle spielt. Das heißt also, wir tragen oft die Probleme unserer Familie mit, von unseren Eltern, von den Großeltern, den Urgroßeltern, Onkeln, Tanten. Das kann unterschiedlich sein und die wirken dann auf uns ein. Und zwar durchaus ganz gezielt genetisch. Also man weiß heute durch Forschung, dass wenn jemand ein Schockerlebnis hat, dann entsteht an der DNA, dem DNA-Strang, entsteht so ein kleiner Marker. Dieser Marker, das ist ein epigenetischer Marker. Das heißt, der ist erworben. Und der sorgt dann dafür, dass an der DNA unter Umständen bestimmte Prozesse nicht richtig abgelesen werden können. Oder im Falle der Reproduktion, dass es dann so ist, dass an dieser Stelle niemals was anderes andocken kann. Mhm. Denn ich habe ja die eine Hälfte DNA von der Frau und die andere Hälfte vom Mann. Und die müssen ja irgendwie wie so ein Puzzle zusammenpassen. Und wenn da so ein Marker dran ist, dann passt das nie. Egal, wie ich das versuche. Das geht einfach nicht. Und diesen Marker, das ist jetzt das Problem, wenn jetzt mal angenommen, eine Frau hat ein schlimmes Schockerlebnis, sie ist im Krieg vergewaltigt worden und hat da irgendwie so einen Marker entwickelt, dann vererbt die den weiter. Weil sie hat ja die Hälfte ihrer DNA mit der Hälfte vom Mann, hat sie zusammengefügt, da ist das Kind raus entstanden. Das Kind hat jetzt auf der einen Seite diesen Marker. Jetzt kann es sein, dass das Kind Schwierigkeiten hat, selber ein Kind zu zeugen, ja, wenn es ein Mädchen jetzt ist oder ist egal. Und weil der Marker da dran hängt. Und es kann aber auch über Generationen sein. Das heißt, ich habe ja ein Viertel meiner DNA ist von meiner Oma, das andere Viertel von der anderen Oma und jeweils von den Opas. Ein Achtel sind die Urgroßeltern. Das geht also bis 7 Generationen, kann man das zurückverfolgen, dass diese Marker bestehen bleiben. Und wenn ich jetzt eine familiensystemische Arbeit mache, das heißt, wenn ich in diesem, entweder in der Gruppe oder im Einzelsetting, wie Daniela macht das zum Beispiel hervorragend, im Einzelsetting, übrigens auch auf die Ferne. Also man muss nicht in die Praxis kommen dafür. Das ist auch noch sehr genial. Aber wenn ich diesen Marker jetzt angehe, das heißt, ich schaue mir an, was ist an der DNA, was verhindert die Schwangerschaft? Gibt es irgendetwas? Und dann guckt man eben nach, gibt es da was im Familiensystem, was da dagegen spricht? Und dann tauchen oft, wie aus Geistern, tauchen diese Themen auf. Und dann kann man daran arbeiten und dann ist es wirklich häufig schon passiert, nicht immer, um Gottes Willen, es gibt hier keine Hundertprozentigkeit, aber es ist häufig passiert, dass nach kurzer Zeit habe ich die E-Mail bekommen oder den Anruf, hey, schwanger, ich bin schwanger, genial. Und dann freuen wir uns immer wie ein Schnitzel, dass es wieder geklappt hat. Und das spielt auch nochmal eine ganz, ganz, ganz entscheidende Rolle, eben auch begleitend für diese ganzen schulmedizinischen Versuche, Schwangerschaft herzustellen.
Ja. Was passiert denn dann, wenn in so einer, bei so einer systemischen Arbeit, wenn wir also diese Themen angehen und die versuchen erstmal hochzuholen, zu finden, hochzuholen, aufzulösen, was passiert? Passiert da was an der DNA? Wie funktioniert das dann?
Also der Marker verschwindet. Dieser Marker geht weg. Warum auch immer. Das ist gerade nicht so hundertprozentig erklärbar. Wir wissen aber, wenn wir über die DNA sprechen, sprechen wir über den sogenannten Nanobereich. DNA ist nanoklein. Wir sind also in der Nanogröße. Und ab einer gewissen Nanogröße befinden wir uns in der Quantenphysik. Also das ist, glaube ich, ab 10 Nanometer sprechen wir von Quantum-Dots. Winzig klein. Und Quanten haben zwei Eigenschaften. Sie haben die materielle und die wellenförmige Eigenschaft, die energetische. Das heißt, da verschwimmen die Felder miteinander. Und diese mentalen Prozesse, die da stattfinden, da wissen wir eben auch, dass so eine DNA wie eine Antenne funktioniert. Das heißt, die DNA empfängt ständig aus unserem mentalen Feld, das uns im Grunde genommen umgibt, Informationen. Und da drin sind auch diese ganzen Konflikte enthalten. Das heißt, wenn ich jetzt mit einer mentalen Arbeitsweise, auch das kann auch Hypnose sein oder irgendwelche Rückführungen oder was auch immer, anfange zu arbeiten, dann ist es so, dass eben die DNA an dieser Stelle dann einen Lösungsprozess erlebt und dieser Marker verschwindet. Spannenderweise verschwindet der dann auch bei allen Kindern. Also wenn jetzt mal angenommen, ich trage einen Konflikt der Großmutter und die lebt noch und die arbeitet jetzt systemisch, dann geht das weg von ihrer Tochter und von mir.
Großartig.
Das ist auch genial. Also das heißt, das ist miteinander verknüpft. Und das ist ein wichtiger Aspekt, den man nicht verachten darf. Was übrigens auch noch wichtig ist bei der Frage Reproduktionsmedizin. Die Frage, die sich immer stellt, ist, darf ich das überhaupt? Also die Grundfrage ist ja, die im Raum steht, wenn man nicht schwanger wird, ist das jetzt wirklich alles nur so eine rein körperliche Geschichte oder gibt es da auch noch andere Kräfte, die mitspielen? Es ist ja immer noch auch so, dass irgendwie eine Seele da im Raum steht, die sich ja inkarnieren soll, zumindest wenn man gewisse spirituelle Ideen verfolgt. Also wir sind da sehr nah dran an der Spiritualität. Und wir wissen, dass so eine Seele braucht ja ein passendes Gefäß in Form von einer Mutter und dem Vater, wo es dann diese Seelenaufgabe leben kann. Und es kann ja auch durchaus sein, dass da im Moment keine Seele bereitsteht, die irgendwie gerade passend wäre. Also dass ich vielleicht noch warten muss und noch Zeit brauche, dass es einfach nicht so weit ist. Mhm. Oder es kann sein, dass ich eine Seele habe, die sagt, ich möchte nicht auf normalem Wege kommen, sondern ich möchte als Xy kommen.
Ja.
Also, das kann sein. Also man darf diese Methoden in keiner Weise verteufeln, aber was wir machen ist, dass wir das Ganze familiensystemisch anschauen.
Ja,
wir machen also auch zu dem Thema durchaus Aufstellungsarbeit und gucken nach, ist da für dieses Paar eine Seele im Raum? Mhm. Und gibt es da irgendwelche Störungen? Also wenn wir jetzt das Thema Xy mit reinnehmen oder die Insemination mit reinnehmen oder einfach nur IVF mit reinnehmen, oder natürliche Zeugung mit reinnehmen. Was passiert da mit dieser Seele? Also wo sagt die, da fühle ich mich hingezogen? Lehnt die das komplett ab oder ist der das wurscht oder will sie das ganz bestimmt haben? Weil ich würde niemals mir auch nur anmaßen zu sagen, das ist jetzt der falsche Weg. Denn ich denke, wenn man die Kinder erlebt, die dann geboren werden, wer will denn da jetzt schon sagen, ja, du hättest da gar nicht auf die Welt gedurft. Also da darf man niemals ansetzen. Und ich glaube aber, das systemisch zu klären und Hindernisse wegzuräumen, erleichtert dann die Möglichkeit, dass das gut funktioniert und gibt einem selber als Mama oder Papa auch Gewissheit. Zu sagen, okay, wir gehen jetzt diesen stressigen Weg, wir versuchen es jetzt zum fünften Mal.
Oder ja, okay.
Das ist einfach so. Es gibt Geschichten, das kennst du besser wie ich, dass es teilweise 10, 20 Mal gedauert hat, bis dann endlich mal es geklappt hat.
Ja.
Da heißt es auch, da muss ich mich auch entscheiden, will ich da dranbleiben oder nicht. Das ist ein bisschen was, wo wir auch viel mitreden, wo wir auch eigentlich schon beim ersten Termin Aufklärung machen, einfach aus unserer persönlichen eigenen Geschichte. Denn bei uns hat es ja auch nicht funktioniert. Die Daniela war dreimal schwanger, wir hatten dreimal einen Abgang. Mhm. Der letzte war tragisch für uns, weil es war schon ein bisschen später und das war einfach so das dritte Mal und endlich hat es geklappt und ja, es bleibt über die 9. Woche hinweg und dann war es wieder nichts. Und mit Herz, das aufgehört hat zu schlagen und an all diesen ganzen Dramen und das war für uns wirklich schlimm. Nur wir haben damals auch schon diese systemische Arbeit gehabt und es hieß dann immer, es steht eine große Zahl Kinder für uns bereit. Da sind Seelen, die wollen zu uns. Und wir haben das nicht verstanden. Ja, warum klappt es denn dann nicht? Und wir waren echt am Boden und haben auch gesagt, also die Daniela auch, das schafft sie nicht mehr, psychisch. Ja. Weil das natürlich trotzdem den Zeugungsstress macht, den viele schon kennen. Ne? Also dieses zum richtigen Zeitpunkt, dann muss man Geschlechtsverkehr haben und wann ist denn der Eisprung und dieses Ganze. Und Das ist ja schon irgendwie auch dann stressig für so ein Paar, wenn das so ein halbes Jahr oder Jahr sich hinzieht. Und da haben wir dann entschlossen, okay, wir wollen aber unbedingt Eltern sein. Also es gibt keinen Weg dran vorbei. Und dann kam ins Feld, ja gut, dann werden wir Pflegeeltern. Adoptiv- oder Pflegeeltern. Und aber in Deutschland ist es super leicht, Pflegeeltern zu werden. Adoptionen sind immer schwer, da gibt es oft lange Wartelisten. Man kommt da nicht so leicht, ist auch nicht so häufig, dass da jetzt ein Baby freigegeben wird in Deutschland. Aber es werden doch sehr oft Pflegeeltern gesucht für als Dauerpflegestelle, so nennt man das. Und das bedeutet dann, dass es angesetzt ist, angelegt ist auf Dauer, also dass das Kind bei einem groß werden soll. Das ist dann durchaus auch mal ein Kind, das schon 2, 3 oder 4 Jahre alt ist oder manchmal auch ein Baby natürlich. Wir hatten das dann angefangen und haben uns dafür beworben. Und ich habe, glaube ich, 4 oder 5 Wochen später habe ich dann im Jugendamt einen Anruf gekriegt, dass da ein Junge wäre und das war dann unser Darius. Dann kam 3/4 Jahr später seine Schwester dazu und dann kam einige Jahre später, ich glaube so 3, 4, 5 Jahre später, kam dann tatsächlich nochmal die Anfrage, dass da jetzt ein Baby ist auf der Frühchenstation. Das steht zur Disposition irgendwie und ob wir uns vorstellen könnten, da irgendwie als Pflegeeltern. Wir haben zwar schon 2, aber ob für nicht, wir haben sofort Ja gesagt. Na klar, super. Ja. Dann hatten wir das dritte Baby oder das dritte Kind, der ist jetzt mittlerweile 7. Der Große ist 16, unser Mädel ist 14 und dann kam jetzt vor einem Jahr, kam jetzt nochmal eine vierte dazu, die kleine Emma. Die war allerdings von vornherein, war die als Adoptivkind geplant und die haben wir dann auch adoptiert. Die beiden Großen sind jetzt auch schon adoptiert, bei den Mittleren steht es noch aus und das sind unsere Kinder. Das sind natürlich, wissen wir, dass nicht unsere Kinder sind, klar, rein leiblich. Aber, das merken wir eben ganz stark, es gibt da irgendwann keinen Unterschied. Also das ist so, die passen so zu uns, wie die Faust aufs Auge. Also wenn ich es nicht besser wüsste, auch von ihren Verhaltensweisen und so, würde ich sagen, die kommen von uns. Das kann ja gar nicht anders sein. Und das Spannende ist eben, dass das auf dieser seelischen Ebene, auch das haben wir systemisch wieder angeschaut, das sind diese Seelen, die zu uns kommen sollten. Das heißt, unsere Aufgabe war es, Eltern zu sein. Und es war auch unsere Aufgabe, Kinder großzuziehen. Aber in dem Fall eben 4 Kinder, die halt keine Chance hatten bei ihren eigenen Eltern. Und das ist ein Aspekt, der ist für viele noch nicht so klar, dass man das auch so machen kann. Oft gibt es da Störgefühle von wegen fremde Kinder oder so. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn man wirklich diese tiefe Liebe in sich hat, die man weitergeben möchte, dann ist das ein absolut machbarer Weg. Also das ist immer so dieser letzte Ast, wenn es bevor die Verzweiflung kommt. Weil ich habe ja auch schon Patientinnen, die sind dann so Mitte 40, 50, tief depressiv. Weil sie nie schwanger geworden sind und weil sie einen Partner hatten, einen Mann hatten, der nie Adoptivkinder wollte. Fremde Kinder kommen mir nicht ins Haus und so. Und da leide ich immer sehr mit, weil das hätte nicht sein müssen.
Ja. Matthias, vielen Dank. Das war jetzt wirklich von vorn bis zu einem Lösungsansatz alles durch. Und es war so interessant, so großartig, dass hier die Quantenphysik auch mit reinkam. Ein Feld, in dem wir Menschen ja noch sowas von überhaupt keine Ahnung haben und so viel noch offen ist. Und ja, wir wollen uns immer alles erklären, aber können das nicht und sollten auch mal annehmen, dass wir nicht alles können und dass Dinge manchmal sind, ohne dass wir es jetzt unbedingt komplett in seiner ganzen Komplexität erklären können müssen. Und das fällt uns ja ein, so schwer in dieser Gesellschaft. Aber es ist halt so.
Ja.
Und ich danke dir von Herzen für dieses Interview. Sag nochmal bitte, eure Homepage, vielleicht nochmal den Instagram-Kanal. Ich verlinke das natürlich auch alles. Und vielleicht sagst du nochmal ganz kurz was zu eurem System, wie man das von euch erlernen kann, das Dr. Mama-System, und was man dafür tun muss.
Okay. Also wir haben, die Website ist diepraxisfamily.com. Alles zusammengeschrieben, diepraxisfamily.com, und da kriegt man schon mal die ganzen Infos über das, was wir machen und über das System, was wir anbieten. Das ist das haben wir kreiert, ein Kurs ist es, ein Online-Kurs mit 7 oder 8 Modulen, wo man eben dieses ganze Rundherum-Wissen bekommt und aber eben auch diese Testmethode lernen kann. Und das ist so das Herzstück von dem Ganzen, das ist grandios. Und wir bieten zu diesem Kurs auch ein Webinar an. Und dazu kann ich dir gerne den Link auch zur Verfügung stellen. Das kannst du dann gerne mit verlinken, wenn du magst. Dann können alle Interessierten das Webinar kostenlos mitmachen und sich einfach mal ganz tief informieren über das Dr. Mama-System. Da hauen wir Wissen raus ohne Ende. Da kann man schon ganz viel mitnehmen.
Das ist doch super, genau. Das ist doch perfekt.
Ja.
Matthias, herzlichen Dank. Ich freue mich so, dass so ein tolles Gespräch. Ich danke dir recht herzlich und grüß Daniela.
Warte ich.
Und hab jetzt noch einen schönen Familiennachmittag. Macht's euch fein und auf bald. Und vielen Dank.
Liebe Grüße. Danke.
Danke, Matthias.